MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der vierten Folge des Bestsellers Pi mal Daumen von Alina Bronski. Auch wenn seine Eltern versucht haben, Oskar für sein Mathestudium alle Widerstände aus dem Weg zu räumen, stellt ihn der November vor Herausforderungen. Es ist natürlich nicht der erste kalte Herbst, den er erlebt, aber es ist der erste, in dem er auf sich allein gestellt ist. Wie seiner Meinung nach jeder vernünftige Mensch trägt er nun mehrere Schichten Kleidung, eine Mütze mit integrierter LED-Leuchte und einen Rundschal aus Vlies. Denn das Risiko, sich damit wie mit herkömmlichen Schals zu strangulieren, geht erfreulicherweise gegen Null. Kontrolle ist alles. Aber auf dem Weg zur Uni rutscht Oskar auf einer vereisten Pfütze aus. Er tut sich weh, ist hilflos und schockiert. Dennoch setzt er seinen Weg zur Uni fort, da er nicht weiß, was er sonst tun soll. Hören Sie wieder Fabian Busch.
Der Flur des mathematischen Fachbereichs war in meinem liebsten Zustand. Beleuchtet und entvölkert. Ich warf die wöchentlichen Übungsblätter in das Fach des Tutors und öffnete die Hörsaaltür. Zu meinem Bedauern war der Raum nicht so leer, wie ich ihn mir zu dieser frühen Stunde erhofft hatte. Ein paar schläfrige Gestalten hatten sich in den Reihen verteilt. Am Rand saß eine übernächtigte Moni über einem Vorlesungsskript, neben ihr die übliche Tasche. Vor ihr stand Professor Herbst und redete leise auf sie ein. Ich musste unbedingt hören, was er Moni zu sagen hatte. Als ich bei Ihnen ankam, richtete Herbst sich bereits wieder auf. »Sie können ja darüber nachdenken«, sagte er zu Moni. »Ich weiß wirklich nicht«, Moni sah verlegen aus, »wenn ich jetzt auch noch anfange, Ansprüche zu stellen.« »Es geht nicht um Ansprüche, sondern um Lebensrealitäten.« »Meine Realitäten sind mein Problem.« »Da bin ich nicht so sicher.« »Aber was soll es bringen?« Herbst zuckte mit den Schultern. Vielleicht, dass wir unsere Talente nicht wegekeln, dass wir Menschen, die das Zeug dazu haben, Bedingungen anbieten, mit denen sie es schaffen können. Ich rückte näher ran, weil ich mich angesprochen fühlte. »Was ist mit dir passiert, Kleiner?« Monis heisere Stimme wurde mit einem Mal schrill. »Warum humpelst du und bist ganz dreckig im Gesicht? Warum zitterst du?« »Ich bin ausgerutscht«, sagte ich. Herbst hatte sich, ohne Monis Interesse an meiner Erscheinung zu teilen, bereits an seinen üblichen Platz an der Tafel zurückgezogen. Moni klopfte Eis und Schnee von meinen Kleidern und wischte mit Feuchttüchern in meinem Gesicht herum. Plötzlich waren da eine geöffnete Tupperdose und eine noch warme Zimtschnecke in meiner Hand. Ich merkte, dass ich die ganze Zeit in die Innenseiten meiner Wangen gebissen hatte. Der Krampf in meinem Kiefer löste sich. »Es ist so kalt und dunkel«, sagte ich, während der Fliedernebel meinem Hirn ein absurdes, kurzes Sommergefühl vorgaukelte. »Irgendwas mit summenden Insekten und Erdbeeren.« Moni seufzte. »Als lebenslange Insasse in dieser Stadt habe ich eine schlechte Nachricht für dich, Kleiner. Bis März bleibt es so. Was wollte Professor Herbst? Trink noch einen Schluck Tee.« Neuerdings hatte Moni immer eine Thermoskanne dabei. Der Tee verbrannte mir den Gaumen. Sie hatte die richtige Temperatur immer noch nicht drauf. »Aber was wollte er? Habt ihr über die Klausur geredet? Oder über Abschlussarbeiten?« »Welche Abschlussarbeiten?« Moni nahm den Becher aus meiner unruhigen Hand. »Er wollte, dass ich auf der Fachbereichssitzung spreche.« »Sie? Worüber?« Gut, dass ich den Tee nicht mehr hielt, sonst hätte ich ihn verschüttet. »Über Studienbedingungen aus Sicht von erziehenden Personen.« »Warum?« »Ich glaube, ich tue ihm leid.« Moni sah zu Herbst, der gerade die Tafel wischte. »Er hat ein gutes Herz. Er möchte, dass das Studium einfacher wird oder wenigstens anders organisiert. Zumindest für Leute wie mich.« »Das Studium darf nicht einfacher werden, sonst würden ja alle bestehen. Wir sind doch keine Geisteswissenschaftler.« Vielleicht war ich einen Tick zu laut. Vielleicht hatte ich die letzten Sätze sogar gerufen. Es kamen gerade ein paar Leute hinein, die jetzt die Köpfe schüttelten. Moni fuhr mir über den Kopf. »Beruhige dich.« »Ich gehe nicht hin. Da werden lauter Professoren sitzen, schlau bis zum geht nicht mehr. Ich krieg sowieso kein Wort raus.« »Professoren?« Meine Stimme schrumpfte auf ein Flüstern zusammen. »Alle Professoren? Woher soll ich das wissen, Kleiner?« Das vibrierende Handy rutschte Moni aus der Hand und fiel hinter den Sitz. Sie fluchte. Ein paar Leute richteten sich auf ihren Sitzen auf, aber ich kam ihnen zuvor und ging auf die Knie, um das leuchtende, zuckende Ding herauszuangeln. Als ich es endlich in der Hand hatte, war es bereits verstummt. Ich wischte automatisch über den Bildschirm, auf dem einige Staubflusen klebten. Das Display war zerkratzt. Kein Wunder, so schlampig wie Moni mit ihren Sachen umging. Der Sperrbildschirm zeigte zwei kleine Benachteiligte, die von einem größeren Menschen umarmt wurden. Eines der Kinder war der mir bereits bekannte Kevin. Das andere war ein größerer Junge, dessen Alter ich zwischen 2 und 12 Jahre schätzte. Das Bild erlosch. Ich wischte noch einmal drüber und vergaß dabei auszuatmen. Ich blinzelte und schaute noch einmal hin. Die ältere Person zwischen den beiden Kindern war der Anime-Prinz, den ich auf dem Campus gesehen hatte. Moni versuchte, mir das Telefon aus der Hand zu nehmen, aber ich hielt es immer noch fest.
»Danke dir, jetzt lass doch mal los.«
»Wer ist das?«
krächzte ich. »Wer? Der in der Mitte?« »Justin, mein ältester Enkel. Ein echter Teufel, ich lieb den wie verrückt.« Am Ende ging ich zur Sitzung des Fachbereichs mit. Moni hatte gar nicht versucht, mich dazu zu überreden. Aber es war bereits 18 Uhr und damit seit fast 2 Stunden stockdunkel, weil die Stadt an Straßenbeleuchtung sparte. Der Weg zu meiner Wohnung schien mir plötzlich sehr lang. Beim Gedanken an den eingelegten Tofu im Kühlschrank zog es in meinem Bauch und ich konnte nicht sagen, ob es Hunger oder Abscheu war.
»Lieb, dass du mitgehst, Kleiner.«
Wir warteten im Flur vor dem Seminarraum, bis die anderen Tagesordnungspunkte abgehakt waren und man uns hineinbitten würde. Ich versuchte vergeblich, die durch den Türspalt dringenden Wortfetzen zu etwas Sinnvollem zusammenzusetzen. Das Ergebnis konnte nicht stimmen. Es war schlicht unmöglich, dass diese an einer Exzellenzuniversität in Lehre und Forschung tätigen Menschen sich gerade über ein Rehbratenrezept in Pflaumensoße unterhielten. Ich will nur verhindern, dass wegen ihres privaten Elends alle Übungsblätter und Klausuren abgeschafft werden und man den Abschluss nachgeschmissen bekommt, wie das Abitur, sagte ich zu Moni. Sie nickte.
Klar.
Herbst öffnete die Tür von innen.
»Frau Kuczynski und Kommilitone, kommen Sie bitte rein.«
Es war einer der kleineren Seminarräume, der Fachbereich war schließlich nicht groß. Die Tische waren U-förmig aneinandergerückt. Die Männer und die eine Frau sahen uns entgegen. Ich kannte die Gesichter von der Homepage der Universität, konnte bei den meisten ihre Vitae und die wichtigsten Veröffentlichungen abrufen. Hier war Professor Orloff mit den Glöckchen im Bart, dort saß Professor Newman in Badelatschen, diesmal mit Socken, was gut zu sehen war, weil er die Beine ausgestreckt und die Füße unter dem Tisch durchgeschoben hatte. Daniel Johansen saß neben der einzigen Frau, den Kopf in die Hände gestützt, die Augen geschlossen. Herbst schob für Moni und mich 2 Stühle heran, sodass wir an einem Pult leicht schräg zu den anderen Tischen zum Sitzen kamen. Die Professoren nahmen unser Erscheinen erst allmählich zur Kenntnis. Ihre Blicke blieben an Moni haften, mit kurzen Ausschlägen in Richtung meiner Haare und wieder zurück zu ihr. Bei einigen zuckten die Mundwinkel. Andere rieben sich die Augen und 2 sahen verstohlen auf ihre Armbanduhren, als zeigten diese eine andere Zeit als das große Zifferblatt über der Eingangstür. Die einzige Frau, Dr. Siemens Abraham aus der Stochastikgruppe, runzelte die Stirn und setzte eine Brille auf.
»Sie haben das Wort, Frau Kuczynski.«
Herbst nickte Moni zu. Monis Hand, mit der sie das Blatt mit ihren Notizen auf der Tischplatte glatt strich, zitterte leicht. Ihr Absatz klapperte direkt neben meinem ergonomischen Wanderschuh und machte mich wahnsinnig. Ihre Stimme brauchte mehrere Anläufe. Moni dankte den versammelten, hochgebildeten Herrschaften für die Einladung und ihre Aufmerksamkeit. Sie sei es nicht gewohnt, vor so vielen Menschen zu sprechen und halte sich eigentlich auch für nicht so wichtig. Aber Alexander, das heißt Professor Herbst, sei so freundlich gewesen, sie zu überreden. Sie wolle den vielbeschäftigten Menschen dennoch nicht so viel Zeit rauben. »Jetzt komm schon zur Sache«, dachte ich. »Sie haben wirklich nicht ewig Zeit.« Sie dankte ihrem jungen, hochtalentierten Kommilitonen Oskar für seine Begleitung, auch wenn er beim aktuellen Anlass ganz anderer Meinung sei. Vielleicht komme er dann auch zu Wort. Die promovierten und habilitierten Blicke bündelten sich auf meiner Augenpartie. Ich fürchtete, sie könnten ein Loch in mein Gesicht brennen. Moni fuhr fort. Sie habe sich entschlossen zu sprechen, weil sie gemerkt habe, dass es auch anderen zugutekommen könne. Zwar sei ihre persönliche Lebenskonstellation sicher ungewöhnlich, weil sie mit Kind und Enkeln gesegnet sei und auch für ihren Lebensunterhalt aufkommen müsse, aber auch andere Kommilitonen fühlten sich überfordert. Nicht jeder könne wie sie nachts über Lehrbüchern sitzen. Gerade die jüngeren Menschen bräuchten ihren Schlaf. Da sei es für Moni einfacher. Sie habe gar nicht damit gerechnet, in diesem Studium irgendwas zu verstehen. Außerdem sei sie Enttäuschungen gewohnt. Die jüngeren Leutchen hier seien allerdings aufgrund ihrer zerschellten Hoffnungen gerade in einer tiefen Krise. Und Sie nicht? Ein Professor, der altersbedingt leicht eingetrocknet wirkte und daher kaum noch Raumtiefe besaß, lehnte sich vor. Ich erkannte ihn nicht, vielleicht weil er noch vor Erfindung der Digitalfotografie emeritiert worden war und daher nur als Name auf der Homepage auftauchte. Sie sind nicht in einer Krise? Muni lachte heiser. Krise ist mein zweiter Vorname, aber ich find's, wenn ich ehrlich bin, toll hier. Die ganzen Kinder dachten, sie können auf dem aufbauen, was sie im Mathe-Leistungskurs gelernt haben, aber ich wusste wirklich nichts mehr aus meiner Schulzeit. Ich dachte, ich fliege sofort hochkant raus. Dabei ist es wie ein Spiel. Man muss die Regeln neu lernen und danach spielen. Jeder hat die gleiche Chance auf ein gutes Blatt. Hauptsache, man geht nicht davon aus, unbedingt gewinnen zu müssen. Aber, Verehrteste, was wollen Sie dann bitte exakt von uns? Raschelte der alte Professor. Seien Sie netter zu diesen Kindern, sagte Moni. Ich meine, ich bin schon öfter auf die Nase gefallen. Ich merk's vielleicht nicht mal. Aber gucken Sie sich Oskar hier an. Er ist genial, aber er geht auf dem Zahnfleisch. Die geballte Aufmerksamkeit verbrannte erneut mein Gesicht. Selbst Daniel Johansen öffnete die Augen. Machen Sie es halt ein bisschen menschlicher, sagte Moni. Beantworten Sie die Mails von all den Leuten, die gerade völlig orientierungslos und überfordert sind. Seien Sie für sie da. Ist ja auch Ihr Job. Machen Sie diese scheiß Übungsblätter nicht so schwer und überprüfen Sie vorher, ob die Aufgaben überhaupt lösbar sind. Sie bauen einen Tippfehler ein und die Kleinen bleiben 2 Nächte lang wach und wollen dann aus Verzweiflung zum Fenster raus, weil die Lösung nicht aufgeht. Helfen Sie ihnen ein bisschen. Schmeißen Sie nicht alle sofort raus, die am Anfang schwächeln. Vielleicht sind ja gute Leute dabei. Nein, sagte eine laute, hohe Stimme. Ich bin dagegen. Alles soll so bleiben, wie es ist. Bis auf die Tippfehler natürlich. Wenn nicht durchkommt, ist es nicht wert. Es war die Stimme in meinem Kopf. Niemand hörte sie, weil ich den Mund nicht aufkriegte. Herbst wartete kurz, ob Moni noch etwas hinzufügen wollte und klopfte dann entschieden mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. Der Applausersatz, mit dem normalerweise die Vorlesungen beendet wurden. Einige Professoren stimmten ein, andere wandten sich sofort einander zu. Das Stimmengewirr und das Knarzen beiseite geschobener Stühle erfüllten den Raum. Ich hörte Wortfetzen über Vanilleschoten und Zimtstangen. Tja, sagte Herbst, als Moni ihre unbenutzten Notizzettel in die Tasche packte. Das habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Trotzdem danke. Tut mir leid, Professor. Moni legte ihm kurz die Hand auf den Oberarm. Ich wollte mich wirklich furchtbar beklagen, genau wie ich es versprochen hatte. Aber ich hab's irgendwie nicht geschafft. Sie half mir in die Jacke, richtete den Schal und schob mich in Richtung Tür. Wiedersehen allerseits, murmelte sie und ging raus, ohne die vereinzelten Antworten abzuwarten. Unsere Schritte hallten durch den leeren, gespenstisch beleuchteten Flur. Ich war bereits draußen, als jemand Monis Namen rief. Es war eine Stimme, die ich aus 1000 anderen herausgefiltert hätte, nachdem ich sie so oft in schlechter YouTube-Qualität gehört hatte. »Monika, warte!« Sie blieb in der bereits geöffneten Tür stehen, bis Daniel Johansen bei ihr angekommen war. Er warf mir einen Blick zu. Ich kannte diese Blicke von meinen Geschwistern, wenn sie dachten, sie hätten sich mit einem Gast in ihrem Zimmer eingeschlossen und ich dann plötzlich im Raum stand und mich über die zu laute Musik beschwerte. Von meinen Eltern, wenn sie mir vor ein paar Stunden gute Nacht gesagt hatten, im Bett eine Serie guckten und ich ihnen dringend einige Gedanken zu einer Schulaufgabe erläutern wollte. Von meinem Mathelehrer, der sich in der Pause in die Raucherecke zurückgezogen hatte und nur wenig Freude an den Fehlern empfand, die ich in seiner Argumentation entdeckt hatte. Dass Daniel Johansen mich gerade nicht sehen wollte, kapierte also sogar ich. Ich machte einen Schritt durch die Tür, während er und Moni drinnen blieben. Ich war draußen und die Dunkelheit über mir entleerte den eisigen Schneeregen direkt in meinen Kragen. Ich dachte, dass Moni so etwas nicht entgangen wäre. Sie hatte ein Auge dafür, wenn ich fror oder Hunger hatte. Fast schon besser als meine Mutter. Auf jeden Fall besser als ich selbst. Ich hatte mich schnell daran gewöhnt, dass ich Moni mit ihren Jobs, mit Püppi und all den Kevins teilen musste. Dass ausgerechnet Daniel Johansen sie dazu bringen konnte, mich zu vergessen, traf mich unvorbereitet. Moni blieb im Flur und die verglaste Tür, hinter der ich dem Winter ausgeliefert war, glitt langsam zu. Moni schaute Daniel Johansen an. In ihrem Gesicht waren 6% Lächeln und 23% Kummer, 3% Ungeduld und 76% Sorge. Kleiner Aufmerksamkeitstest. Johansen fragte etwas. Sie antwortete. Wahrscheinlich wieder einmal viel zu ausführlich, aber er hörte zu und sagte erneut etwas. Jetzt schien Moni ihrerseits etwas zu fragen, leicht den Kopf geneigt, mit der Hand eine Haarsträhne aus dem Gesicht streichend. Daniel Johansen lächelte, als wäre er gar kein Mathematiker, sondern ein Fernsehmoderator oder Schlimmeres. Jetzt legte er den Kopf in den Nacken und lachte. Moni lachte auch. Sie konnten nicht aufhören, sich miteinander zu unterhalten. Ich holte mein Smartphone heraus und rief Moni an. Ihre Tasche begann zu zittern. Ich erkannte den vertrauten, angelnden Griff. Sie blickte auf ihr Telefon und warf es zurück, obwohl es weiter vibrierte. Ich musste ihr dringend zeigen, wie man einen Anruf wegdrückt. Daniel Johansen berührte Moni kurz am Oberarm und hob dann die Hand. Ich identifizierte es als Abschiedsgeste. Tatsächlich ging die Tür endlich auf und Moni lief zur U-Bahn. Die Begegnung war endlich zu Ende. Sie hatte mich komplett vergessen. Daniel Johansen marschierte so nah an mir vorbei, dass ich sein Kaffeeatem und sein Rasierwasser riechen konnte. Das Lächeln rutschte von seinem Gesicht wie eine schlecht sitzende Maske. Ich stand im Dunkeln neben der Hecke. Vielleicht war ich auch unsichtbar. Ich war jedenfalls nicht ganz sicher, ob ich überhaupt existierte. Vielleicht war Moni die Einzige gewesen, die mich hier wahrnehmen konnte. Ich betastete meine rechte Hand mit den Fingern der linken, die letzten Moleküle künstlichen Fliederdufts in meine Lungen einsaugend. Bislang hatte sich mein Leben durch Unvereinbarkeiten strukturiert. So wie sich Wasser und Öl nicht mischten, war es für mich praktisch ausgeschlossen, dass eine Person sowohl Handballspiele als auch Mathe-Olympiaden gewinnen konnte. Niemand konnte mit dem gleichen Eifer sowohl an Jesus als auch an Buddha glauben. Klugheit und Heiterkeit waren entgegengesetzte Pole eines Kontinuums. Eine Moni Kozinski und ein Daniel Johansen existierten in Parallelwelten, mit höchst seltenen Berührungspunkten an einer Supermarktkasse oder am Currywurststand. Eine Gesprächszeit über 30 Sekunden war dabei nicht vorgesehen. Meine jüngste Beobachtung ließ nur eine Deutung zu. Ich hatte mich geirrt. Da das grundsätzliche Prinzip schwer zu erschüttern war, hatte ich ein falsches Bild. Von einem der Beteiligten oder von beiden. Es bedurfte also einer Korrektur. Aufgrund meiner früheren Recherchen hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung von der Biografie des Fields-Medaillenträgers. Er war in der Nähe von Frankfurt geboren und als Kleinkind mit seinen Eltern nach Berlin gezogen. Von klein auf ging er den klassischen hochbegabten Weg, besuchte das renommierte Kolmogorow-Gymnasium mit mathematischem Schwerpunkt, nahm an Wettbewerben teil, profitierte von Förderprogrammen, die ihn unter anderem mit dem späteren Professor Herbst zusammenbrachten. Ein kleiner Teil davon stand auf Wikipedia. Den größeren hatte ich aus den Zeitungsarchiven in einen hellblauen Ordner transferiert, der im Regal meiner Wohnung stand. War irgendwo zwischen den Zeilen in diesem Ordner Platz für Menschen, die ich bislang nicht bedacht hatte? Diese Frage verlieh Monis Personalie ein neues Gewicht. Ich beschloss, sie einer Befragung zu unterziehen. »Woher kennt Johansen dich?«, fragte ich in der nächsten Vorlesung. »Kennen ist zu viel gesagt«, antwortete Moni. »Also, woher?« »Deine Neugier ist mir unheimlich. Auf welche Schule bist du gegangen?« »Unterschiedlich. Was ist mit dir los, Kleiner? Warum hast du dich ausgerechnet für Mathematik immatrikuliert?« »Ich war betrunken.« Moni schrieb energisch mit und würdigte mich keines Blickes. »Unsinn«, sagte ich, ihre Notizen mitlesend. Die Vorlesungsinhalte kannte ich bereits auswendig. »Wenn du Alkoholikerin wärst, würdest du öfter nach Ethanol statt Flieder riechen.« »Ich hatte erst eine schlimme Diagnose und dann eine Entwarnung.« »Und wollte mir noch einmal einen Traum erfüllen, solange ich atme«, murmelte Moni, den Blick zwischen Tafel und Blatt hetzend. »Was für eine Diagnose?«, fragte ich. »Lässt du mich gar nicht mehr in Ruhe? Sag mir, warum du dich immatrikuliert hast.« »Um herauszufinden, ob ich wirklich zu dumm dafür bin«, antwortete Moni. »Jetzt hast du es doch herausgefunden. Warum machst du weiter?« Moni rollte mit den Augen. »Ich hatte das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehten.« Als ich den Anime-Jungen erneut auf dem Campus sah, ging ich direkt auf ihn zu. Ich hatte die letzten Tage gezielt Ausschau gehalten. Er war bereits zweimal in der Nähe des Fachbereichs aufgetaucht und ich hatte fest mit einer dritten Begegnung kalkuliert. Er stand wieder etwas abseits und sah einer Gruppe Kommilitonen hinterher, deren bunten Mittelpunkt Moni bildete. Moni hatte mich eingeladen, mit in die Mensa zu kommen, aber das ertrug ich nur in der Zweierbesetzung. »Justin?« sagte ich ohne Umschweife, als ich vor ihm stand. Seine extrem harmonische, in der Perfektion fast schon provozierende Gestalt machte es mir leicht, ihn anzusprechen. Bei hässlichen Menschen kostete es deutlich mehr Überwindung. »Justin, ich habe eine Frage. Wer ist Moni Kuczynski?« »Was?« Sein Gesicht war genau auf der Höhe meiner Augen. »Kennen wir uns?« »Dein Foto ist ihr Sperrbildschirm. Du mit den beiden Kevins.« »Hä?« Die perfekte Stirn runzelte sich leicht. »Ich meine deine kleinen Brüder.« »Sie heißen nicht Kevin.« »Ich weiß.« »Oh Mann«, sagte Justin. »Kennt ihr jeder unsere ganze Familie? Was macht sie überhaupt hier?« »Das wollte ich dich fragen.« »Woher soll ich das wissen?« Justin wirkte gereizt. »Ich spioniere ihr doch hinterher, um es herauszufinden. Ich dachte, sie hat eine Affäre.« Ich wog die Vorstellung ab. »Ich wusste nicht, dass so etwas in diesem Alter überhaupt geht.«
»Bei ihr geht alles.«
Justin verdrehte die Augen. Selbst das stand ihm gut.
»Stattdessen treibt sie sich hier rum? Was passiert hier überhaupt?«
»Es ist eine Universität«, sagte ich. »Hier wird studiert, um einen akademischen Bildungsabschluss zu erreichen.«
»Ich weiß, was eine Universität ist. Ich bin nicht bescheuert.«
»Das kann ich doch nicht wissen«, sagte ich. Seine Augen warfen Blitze. Das war keine Metapher, es passierte wirklich. Er war allen äußeren Proportionen nach eine lebende Comicfigur, als größtmögliches Kompliment gemeint, eine Synthese aus zwei wichtigen Nebenfiguren aus Supermind. Ich wollte ihn länger anschauen.
»Willst du in die Mensa?«, fragte ich. »Deine Großmutter ist gerade dort. Du kannst weiterspionieren.«
»Aber dann entdeckt sie mich doch.«
»Nicht unbedingt. Du kleidest dich unauffällig und die Mensa ist um diese Zeit ein Ameisenhaufen. Es wimmelt von Geisteswissenschaftlern und die reden die ganze Zeit. Man wird leicht übersehen.«
Justin lächelte.
»Du bist lustig.«
»Das hat noch niemand zu mir gesagt.«
Während ich noch auf eine Zu- oder Absage seinerseits wartete, hatten wir uns bereits in Bewegung gesetzt. Ich führte Justin zu einem Eingang, den Moni in meiner Gesellschaft noch nie genommen hatte. Ich überprüfte am Automaten, wie viel Geld ich auf meiner Mensa-Card hatte. Wenn Justin den Appetit seiner Großmutter geerbt hatte, durfte es nicht zu knapp sein. Ich lud zur Sicherheit weitere 100 € drauf.
»Du kannst dich gleich satt essen.«
»Du musst mich nicht einladen, wir kennen uns nicht einmal.«
»Du bist schön, ich hab Lust dazu.«
»Jesus, bist du seltsam.«
Justin schnappte sich ein Tablett und marschierte zur Essensausgabe.
»Ich zeig dir die Bratwurst«, rief ich ihm hinterher. »Und den Gulasch.«
»Geht's noch lauter?«
Justin warf den Kopf in den Nacken und las sich durch die Anzeigetafeln.
»Ich bin Vegetarier.«
Ich blieb abrupt stehen und prallte gegen ein germanistisch aussehendes Mädchen mit mittelgradigem Übergewicht, Brille und Pickeln.
»Wirklich?«
»Moni nimmt immer was mit Fleisch, drei Beilagen und einen Nachtisch.«
Ich bezahlte Justins China-Pfanne mit Tofu und meinen Tee und führte ihn zu einem Tisch am Fenster. »Ich verstehe schon, dass Vegetarismus nicht genetisch bedingt ist. Es ist nur so, dass Moni mir immer sagt, ich soll Fleisch essen und ich sei zu blass.«
»Mich nervt sie damit auch«, sagte Justin. »Ist sie jetzt auch deine Großmutter?«
Ich überlegte. Ich kannte nur meine Großmutter mütterlicherseits, die mir zur Begrüßung die Hand gab.
»Das war ein Witz«, sagte Justin.
»Ich guck nicht so entsetzt. Sie adoptiert alle. Alte, Junge, Kranke, Tiere.«
Ich überlegte, in welche Kategorie ich gehörte. Ich wollte aber auch nicht, dass Justin ein falsches Bild von mir und meiner Beziehung zu Moni bekam. »Eigentlich habe ich sie adoptiert. Sie ist mein Wohltätigkeitsprojekt. Es ist nicht einfach für einen älteren, ungebildeten Menschen, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Sie kann die Codes nicht lesen. Ohne mich hätte sie nicht einmal den Kaffeeautomaten gefunden.«
»Das bezweifle ich«, sagte Justin mit vollem Mund.
»Ich habe ihr ein paar mathematische Grundlagen erklären müssen, die andere in der Sekundarstufe lernen.«
»Ich verstehe schon. Du bist ein ganz Schlauer.«
Justin drehte konzentriert die Reisnudeln auf die Gabel.
»Wird sie hier von allen ausgelacht?«
»Natürlich«, sagte ich, fasziniert von der Bewegung, die Justins Schultergelenk beim Essen vorführte. »Dabei ist es nicht lustig, sondern tragisch. Sie kommt mit ihren Taschen mit einem rotznäsigen Kleinkind, sie raschelt, sie ist laut, sie bringt Zimtschnecken mit, sie meldet sich in der Vorlesung, sie erklärt anderen ihre Lösung, sie stellt dumme Fragen. Wow. Sie geht mit Leuten essen, die ihre Enkel sein könnten.
Mit dir zum Beispiel«,
Justin deutete mit der Gabel auf mich. »Ich bin jenseits dieser Kategorien«, sagte ich. »Mit mir können theoretisch alle essen gehen. In einigen Wochen wird Moni übrigens sehr traurig sein, wie mindestens 70% der Erstsemester. Sie wird durch die Klausuren fallen. Es ist deine Aufgabe, sie vorzuwarnen, weil du im Gegensatz zu mir ihre richtige Familie bist.«
»Wie denn?«, sagte Justin. »Sie wird doch gar nicht wissen, dass ich hier bin.«
»Aber ich werde es ihr doch sagen«, widersprach ich. Justin schlug gegen meine Hand, die zur Faust geballt neben meiner Tasse lag. Es tat aber gar nicht weh.
Einstein, das darfst du nicht.
Es war wie ein Blitzschlag. Ich hatte noch keinen erlebt, aber genau so stellte ich es mir vor. Justins Finger waren heiß und jagten Stromstöße durch die Knöchel meiner Hand, den Arm hoch, über die Schulter in Richtung Herzgegend. An so etwas konnte man, wenn man unvorbereitet war, durchaus schon mal sterben. Ich kann doch nicht lügen.
Dann sag einfach gar nichts, flüsterte Justin.
Ich überlegte. Das kann ich. Aber ich verstehe den Grund nicht. Ich kapierte es wirklich nicht. Was allerdings nichts Neues war, Menschen verhielten sich meist irrational, selbst wenn sie perfekt aussahen. Justin warf seine Gabel auf den Teller.
Meine Großmutter hat sich heimlich an der Uni eingeschrieben und hat niemandem Bescheid gesagt.
Er sprach jetzt langsam und deutlich. Sie schleicht sich mehrmals die Woche hierher. Wir wohnen nicht zusammen, aber wir sehen uns oft, weil sie meiner Mutter hilft, die leider eine vom Leben überforderte Schlaftablette ist.
Püppi, sagte ich.
Na, du kennst dich aus.
Aber ich bin nicht ganz so doof.
Mir ist schon aufgefallen, dass Omi immer wieder irgendwas auf Blättern rumkritzelt, Bücher unter Werbeprospekten versteckt und ständig am Handy ist. So war sie sonst nie.
Ich nickte fachmännisch. Wäre auch untypisch für ihre Generation.
Sei bitte einfach still. Ich bin davon ausgegangen, dass sie eine Affäre hat. Ich meine, Männer sind scharf auf sie. Man kann mit ihr keine Straße entlang gehen. Kein Bauarbeiter hat sich im Griff.
Warum? Fragte ich.
Justin zuckte mit den Schultern.
Woher soll ich das wissen? Mir hat noch nie jemand hinterhergepfiffen.
Seltsam, sagte ich. Du bist das Schönste, was ich jemals gesehen habe.
Er ließ die Papierserviette fallen.
Was?
Zurück zum Thema, sagte ich. Hat Moni einen unmoralischen Lebenswandel?
Ich fürchte nicht, Justin seufzte. Sie hat diesen Pitt und ist leider eine treue Seele.
Pitt ist ein Arschloch. Sieht aus wie Elvis, wenn der 60 geworden wäre.
»Wer ist Elvis?«, fragte ich.
»Ich habe erst gedacht, sie hat hier einen Job als Putzfrau oder sowas.«
»Das denken viele immer noch.«
»Dann habe ich, wie gesagt, vermutet, sie hat eine Affäre mit so jemand Gebildetem.«
Ich überlegte.
»Kommt vielleicht noch.«
»Aber studieren? In ihrem Alter? Geht das überhaupt? Macht man sich nicht lächerlich? Warum tut sie das? Warum grinst du so bescheuert?« Wie hätte ich es ihm erklären sollen? Es waren genau meine Fragen. So verstanden und glücklich hatte ich mich das letzte Mal in der 3. Klasse gefühlt, als in meinem Aquarium aus dem Sand mit den unsichtbar winzigen Triopseiern tatsächlich ein kleiner Urkrebs geschlüpft war. Der Dezember brachte noch mehr Schneeregen und eine undurchdringliche Dunkelheit, die sich am späten Morgen für wenige Stunden lichtete. Das Neonlicht im Fachbereich ließ die sowieso schon blassen Kommilitonen wie Zombies aussehen. Moni verteilte im Hörsaal Vitamingummibärchen und Hustenbonbons.
»Bist neuerdings so schweigsam«, sagte sie zu mir.
»Alles in Ordnung?«
Ich nickte.
In Bulgarien war es immerhin eine Verneinungsgeste. Ich hatte erstens Halsschmerzen. Zweitens hatte ich Sorge, mich zu verraten. Drittens wurde mir das Ausmaß von Monis rätselhaftem Verhalten erst jetzt deutlich. Es wäre nachvollziehbar gewesen, wenn sie ihr ungeordnetes, prekäres Privatleben an der Uni verheimlicht hätte, dass sie umgekehrt gegenüber ihrer Familie ein Geheimnis aus dem Studium oder dem, was sie dafür hielt, machte, ließ sich nicht sinnvoll interpretieren. In jedem Fall war schon allein die Anwesenheit hier ein sozialer Aufstieg, auf den marginalisierte Menschen stolz sein konnten. Ich konnte bei Justin nicht nachfragen, weil ich seine Nummer nicht hatte. Ich konnte Moni nicht nach Justins Nummer fragen, weil ich ihn offiziell nicht kannte. Ich saß in der Falle des eigenen Schweigens. Es war purer Vatikan. Immerhin schonte ich damit meine angegriffene Stimme und ich brauchte meine Konzentration für andere Dinge. Ich hatte für einen Übungszettel in Mathematik im Zusammenhang 0 Punkte bekommen und es war ein schreiendes Unrecht.
Fabian Busch mit der 4. Folge aus dem Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Der designierte US-Präsident Trump hat ein weiteres Mitglied seiner Regierungsmannschaft vorgestellt. Der erzkonservative Abgeordnete Gates soll Justizminister werden. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Matt Gates gilt als enger Vertrauter des künftigen Präsidenten. Er bezeichnet sich selbst als konservativen Unruhestifter. Er könnte eine Schlüsselrolle im Regierungsteam spielen. Denn zum einen könnte er eingeleitete Strafverfahren gegen Donald Trump zu Fall bringen. Zum anderen dürfte er zentrale politische Vorhaben begleiten, wie die von Trump angekündigte Massenabschiebung von Migranten. Im US-Kongress haben die Gesetze der neuen US-Regierung wohl ein leichtes Spiel. Denn mittlerweile vermelden mehrere US-Medien eine Mehrheit für Trumps Republikaner auch im Repräsentantenhaus und damit in beiden Häusern des US-amerikanischen Parlaments.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute über ein Flüssigerdgasterminal in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Deutsche Umwelthilfe hat gegen die Genehmigung des LNG-Terminals geklagt.